ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Irina Grabowski. Hallo. Wir beginnen heute mal mit einer Entschuldigung.
I want to say sorry for everyone. I hurt him or he's watching the video.
Diese Worte des Bedauerns sagte der Influencer, der sich dabei filmte, wie er eine Silvesterrakete auf ein Wohnhaus in Neukölln abfeuerte. Er entschuldige sich bei allen, denen er wehgetan hat und die das Video sehen mussten. Er bekam heute 6 Monate auf Bewährung und er konnte als freier Mann das Landgericht Berlin verlassen. Warum? Das erzählt unser Gerichtsreporter hier in wenigen Minuten. Der Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD ist fertig und das ist sicherlich das Top-Thema des Tages. Brandenburg steht derweil schon auf der Matte und will mehr Geld vom Bund für seine Krankenhäuser. Könnte so eine Finanzspritze die Krankenhäuser in der Uckermark retten? Oder kommt das für sie zu spät? Konkret geht es um die Häuser in Prenzlau und Angermünde. In Prenzlau kommen täglich im Schnitt 20 Menschen in die Notaufnahme, in Angermünde sind es 6. Das sind vergleichsweise wenig. Heute kamen Berichte über eine Insolvenz auf. RBB-Reporterin Sabine Zitschke ist dem nachgegangen.
Dass die Krankenhäuser in Prenzlau und in Angermünde seit Jahren im Minus wirtschaften, ist kein Geheimnis. Die Zahlen finden sich transparent auf der Webseite des Landkreises Uckermark. 2,8 Millionen Euro fehlen dem medizinisch-sozialen Zentrum Uckermark, so nennt sich die eigens für die beiden Krankenhäuser gegründete GmbH. Neu ist, dass Wirtschaftsprüfer jetzt erstmals die Worte drohende Insolvenz in ein Gutachten geschrieben haben. Morgen nun sollen die Gesellschafter des GLG-Krankenhausverbundes von Uckermark und Barnim über 3 Zukunftsvarianten entscheiden, in welcher Form und ob überhaupt das Kreiskrankenhaus Prenzlau als Grundversorger erhalten bleibt. Alle 3 Varianten scheinen aber der zuständigen Landrätin Carina Dörg nicht zu gefallen. Sie seien nicht akzeptabel, teilt die Uckermärkerin schriftlich mit und hat schon mal vorbeugend eine Sondersitzung des Kreistages einberufen. Möglicherweise verfolgt sie weiter die Idee, sich aus dem GLG-Verbund herauszulösen und eine eigene Krankenhausgesellschaft zu gründen. Auf alle Fälle ist das Statement von Carina Dörg eine Drohkulisse vor der morgigen Gesellschafterrunde. Dennoch steht ja eigentlich gar nichts fest, so GLG-Sprecher Gierige.
Und deshalb muss darüber noch morgen noch mal diskutiert werden. Und dann kann man am Freitag früh, nachdem diese Versammlung hier morgen stattgefunden hat, dann auch Konkreteres sagen, wie es denn möglicherweise weitergehen wird.
Auch der Betriebsrat des Krankenhausverbundes will sich noch nicht äußern. Zu vage sind noch die Varianten zum Erhalt des Krankenhauses in Prenzlau, sagt auch Marcel Wöhler-Beetz, Kämmerer der Stadt Prenzlau. Für ihn ist wichtig, dass beide Krankenhäuser, so wie sie derzeit sind, erhalten bleiben.
Und das würde bedeuten mit Notaufnahme und Intensivstation. Wir bleiben in Brandenburg, bewegen uns aber Richtung Potsdam. Mehr Lehrer für unser Land. Mit solchen Wahlkampfslogans hatte das BSW bei der Landtagswahl überraschend viele Stimmen geholt. Jetzt kommt aus dem Hause von BSW-Finanzminister Robert Krumbach ein Haushaltsentwurf, der statt mehr Planstellen für Lehrkräfte weniger Stellen vorsieht. Elternvertreter und Gewerkschafter warnen vor noch mehr Unterrichtsausfall. Unser landespolitischer Reporter Nico Hecht hat mit ihnen gesprochen.
Große Sorgen beim Brandenburger Elternbeirat. Die neue rot-lila Landesregierung wollte der Bildung Priorität geben. Die Pläne jetzt würden aber eher nochmal eine Verschlechterung ankündigen für eine eh schon katastrophale Bildungslandschaft. So Ulrike Mauersberger, Elternratsvorsitzende und CDU-Mitglied.
Wir haben Rückmeldungen, dass die Situation an den Schulen sich stetig verschlechtert und große Sorge, ob wir eine verlorene Generation an Kindern heranziehen, die nicht gebildet sind.
In einem Sonderlandtagsausschuss hatte Bildungsminister Steffen Freiberg, SPD, gestern dargelegt, dass mit dem neuen Doppelhaushalt 2025-26 241 Lehrerplanstellen wegfallen sollen. Außerdem seien auf der Internetseite des Ministeriums weiterhin über 800 Lehrerstellen ausgeschrieben, also unbesetzt, so Mauersberger, und fragt, wieso die große Zahl an Ausfallstunden sinken solle.
Ich habe jetzt mehrfach auch das Beispiel gebracht von einem Gymnasium in Elbe-Elster, wo der Leistungskurs Biologie in der 11. Klasse im ersten Schulhalbjahr nicht eine einzige Stunde in diesem Fach unterrichtet wurde. Und solche Fälle sind ja nur die Spitze des Eisbergs.
Mauersberger sagt, mit den Streichplänen wirke der Bildungsminister planlos beim Versuch, Unterricht zu sichern und Ausfall zu verhindern. Auch Bildungsforscher Dirk Richter von der Uni Potsdam verwundern Stellenstreichungen, sagt er, während es einen deutlichen Lehrermangel gebe und klar sei, dass man besser werden müsse bei der Bildung.
Wir wissen, in Brandenburg erreichen 30% der Schüler nicht die Mindeststandards im Lesen, 25% nicht in Mathe. Wir müssen insbesondere bei den leistungsschwachen Schülern mehr tun und da stellt sich die Frage, warum nicht gerade mehr investieren als zu sparen.
Die Lehrergewerkschaft GEW hat bereits Proteste angekündigt, denn zu den 251 Planstellen weniger kommt auch noch die Ankündigung von einer zusätzlichen Pflichtunterrichtsstunde für Lehrkräfte. Dabei würden im nächsten Schuljahr gut 3000 Schüler mehr erwartet, sagt der GEW Brandenburg-Vorsitzende Günter Fuchs, sodass dem Unterricht eigentlich viel mehr Lehrer fehlen würden, als das Ministerium zugebe.
Die Schulen sollen diese Schülerinnen und Schüler zusätzlich in die Klassen integrieren, an der einen oder anderen Stelle auch Schulklassen aufmachen. Wenn man sich das gegenrechnet, dann haben wir ein strukturelles Defizit von über 1000 Stellen, die wir eigentlich dringend bräuchten.
Der Unterricht könne so entgegen der Beteuerungen aus dem Bildungsministerium wohl kaum besser abgesichert werden als bisher. Im Gegenteil, so Gewerkschaftschef Fuchs. Er sieht die Klassen und damit die Belastungen für Lehrer noch größer werden, ein noch höherer Krankenstand also vorprogrammiert, wodurch die Ausfallstunden eher zu als abnehmen dürften.
Das war unser landespolitischer Reporter Nico Hecht über Reaktionen auf die Kürzungen bei den Lehrkräften in Brandenburg. Und jetzt kommen wir zu dem Influencer, der sich heute öffentlich entschuldigt hat. Es geht um den Mann, der sich Silvester in Berlin dabei filmte, wie er eine Rakete abfeuerte und die krachte in ein Fenster. Er ist heute zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden und damit frei. Zur Entscheidung des Berliner Landgerichts, RBB-Gerichtsreporter Ulf Morling.
Die Silvesterrakete hatte zwar ein Doppelfenster einer Wohnung durchschlagen und war explodiert, doch ein Brand entstand nicht. Eine Familie feierte gerade im Nebenzimmer Silvester. Geringer Sachschaden entstand. 6 Millionen Menschen hatten an einem knappen Tag den Post des Angeklagten auf Instagram gesehen. Um Follower zu generieren, habe der Influencer selbst verletzte Menschen und deren Tod in Flammen und Rauch in Kauf genommen, hatte die Staatsanwaltschaft behauptet. Doch die Richter wiesen diesen Vorwurf im heutigen Urteil zurück. Die Kammer verurteilte nur Sachbeschädigung und beruft sich unter anderem auf ein Gutachten Gerichtssprecherin Lisa Jani.
Der Angeklagte habe sich eben keine Gedanken über die Bauweise der Fenster gemacht, die normalerweise eben auch gehalten hätten. Und davon habe er auch ausgehen dürfen. Er habe eben nicht bewusst in Kauf genommen, Menschen zu verletzen, die sich in dem Gebäude aufhalten.
Die erwachsenen Kinder der Familie, die in der betroffenen Wohnung gerade Silvester feiert, hatten den Angeklagten in den sozialen Medien gesucht und der meldete sich sofort bei ihnen und kam zu Emin A. nach Hause, entschuldigte sich für die Tat und küsste den Kopf des Familienoberhaupts. Und der lud den Influencer und seine Freunde zum Kaffee ein. Der palästinensische Student aus Nablus stellte 2 weitere Videos auf seine TikTok-Seite, unter anderem mit dem Appell, dass man das niemals tue, was er gemacht habe, sein Verteidiger Axel Chab.
Er hat erst im Nachgang kapiert, was da passiert ist. Und seine Reaktion war, das Video zu löschen, sich zu entschuldigen, zur Polizei zu gehen und nachzufragen, gibt's das?
Nach dreimonatiger Untersuchungshaft wurde der 23-Jährige heute entlassen. Zur Öffentlichkeit sagte er vor dem Gerichtssaal, dass er sich entschuldige für seine Tat bei allen, denen er wehtat und denen, die das Tatvideo hatten sehen müssen.
Die Staatsanwaltschaft Berlin überlegt nun, in Revision gegen das Urteil zu gehen. Am Freitag beginnen die Osterferien. Am Flughafen BER bereiten Sie sich auf den Ansturm vor. An einer der Sicherheitskontrollen im Terminal 1 sind heute neue Handgepäckscanner in Betrieb genommen worden. Aber das muss ich erst noch herumsprechen, hat unsere Reporterin Juliane Kowolek beobachtet.
Noch ist die Verwirrung unter den Passagieren groß. Routiniert wollen sie ihre sorgfältig in Plastikbeuteln verstauten Flüssigkeiten auspacken und neben ihre diversen Elektrogeräte in die Wanne legen. Sie werden von Sicherheitsmitarbeitern darauf hingewiesen, dass das hier an der Sicherheitskontrolle 5 im Terminal 1 nicht mehr nötig sei. Sie sollen lediglich die Taschen und Jacken ablegen und weiter durch die Körperscanner gehen. Auch große Schilder und ein Erklärvideo helfen heute an einem der ersten Tage kaum. Wenn sich alles eingespielt hat, sollen durch die neuen Scanner doppelt so viele Fluggäste in der Stunde abgefertigt werden wie an den anderen 4 herkömmlichen Kontrollen. Die Passagiere begrüßen den neuen Scanner.
Also ich hoffe, es klappt, weil das wäre natürlich cool. Praktisch spart natürlich die Zeit, weil man steht hier schon manchmal ewig.
Ich bin total überrascht, ich wusste es noch nicht.
Wenn das nicht sich negativ auf die Sicherheit auswirkt, dann finde ich es gut.
Die Geräte sind von der Flugsicherheit und der Bundespolizei nach internationalen Standards abgenommen und mittlerweile auch an Flughäfen wie München und Amsterdam im Einsatz. Die großen weißen Kästen funktionieren wie Computertomographen im Krankenhaus. Locker könnte auch ein Mensch hineinpassen. Mit ihnen können deutlich bessere Bilder gemacht werden als mit den herkömmlichen Scannern, erklärt Flughafenchefin Alitta von Massenbach.
Computertomographen sind das, mit denen der oder die Kollegin hinter den Monitoren schaut, was ist in dem Gepäck drin, in dem Koffer, in dem Rucksack, was man im Handgepäck hat. Und dadurch, dass sie das jetzt ein 3D-Bild haben und das Bild auch noch drehen können, können die viel besser reinschauen, als wenn ich nur ein 2D schwarz-weiß habe.
Bis zum Herbst soll die Sicherheitskontrolle 1 umgerüstet werden, in 1 bis 2 Jahren das gesamte Terminal 1.
Und das war rbb24-Reporterin Juliane Kowalik.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im rbb und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Rote, grüne und blaue Lichter schwingen durch einen ansonsten abgedunkelten Raum in Potsdam. Hier wird heute Lichtschwertkampf trainiert. Lichtschwertkampf ist von Star Wars inspiriert, aber auch eine Sportart. Ludosport heißt das Ganze und Ole ist heute hier der Instructor und Leiter der Ludosportgruppe Potsdam.
Beim Ludosport geht es darum, dass wir spielerisch miteinander fechten, sicher fechten und Spaß dabei haben, sehr viel Spaß.
Gekämpft wird mit Lichtschwertern, die auf den ersten Blick an die Lichtschwerter in zahlreichen Kinderzimmern erinnern. Eine rohrförmige, flexible Kunststoffklinge ohne spitze Ecken, 87 cm lang bis zu 600 Gramm schwer und sie leuchten bunt und summen. Der Kampf mit den Lichtschwertern sieht für Unwissende deswegen eher nach Krieg der Sterne als nach Vereinssport aus.
Der Vergleich zu Star Wars ist natürlich offensichtlich, das ist ja tatsächlich die Idee dahinter, aber es ist tatsächlich auch ein eigenes System. Also durch die ganzen Werte und die ganzen Strukturen, die dahinter stecken, es ist ein eigenständiger Sport.
Der seine ganz eigene Sprache hat.
Wir stehen im Guardia, arbeiten uns durch die Halle schön, entweder mit einem Laufsfallschritt oder mit einem Passo, Medio. Messopasso. Und einer darf angreifen.
Und das sind die Werte, die Instructor Ole seinen Schülerinnen und Schülern weitergibt.
Servizio cura rispetto aus dem Italienischen. Das bedeutet Hilfsbereitschaft, Sorgfalt und Respekt. Und das ist, womit wir eigentlich trainieren.
Erfunden wurde Ludosport 2006 in Italien. Daher auch das Wort Ludo, ursprünglich aus dem Lateinischen. Es bedeutet, ich spiele. 80 Akademien gibt es weltweit. Nur wer Instructor ist, darf die Lehre weitergeben. Ole hat sich in Mailand dazu ausbilden lassen.
Meine Erfahrungen vorher waren ungefähr 20 Jahre lang Kampfkunst in verschiedenen Bereichen. Kung Fu, Karate, Kickboxen. Jaido, das ist japanische Schwertkampfkunst. Und dann bin ich halt über die internationale Seite von Ludosport gestolpert und habe gesehen, dass die auch Instructors ausbilden und dass die dann quasi eine Academy eröffnen können. Und dementsprechend habe ich versucht, hier das nach Deutschland zu bringen.
Es gibt 7 Kampfformen. Alle zu beherrschen dauert Jahre und es ist ein fortwährender Prozess. Wichtig ist dabei immer:
Sämtliche Techniken werden ausgeführt ohne Stiche und dementsprechend sollten die Techniken so sicher sein, dass niemand irgendwie verletzt wird.
Unter den Kämpfern heute sind auch Klaus und Kai, die den Reiz am Ludosport so erklären.
Ich glaube, das ist von vielen auch ein Kindheitstraum, ein Lichtschwert zu bedienen und ja, macht natürlich viel Spaß, ist schweißtreibend.
Das ist zwar so eine Art Kampfsport, aber es wird sehr darauf geachtet, die anderen nicht zu verletzen. Und das ist in meinem Alter, nachdem ich viel Handball gespielt habe, sehr wichtig. Das macht super viel Spaß, gerade wenn wir auch im Dunkeln kämpfen mit den Lichtschwertern. Sieht dann auch mega aus.
Möge der Spaß mit Ihnen sein.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Irina Grabowski.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann hören Sie morgen wieder rein. Und hier noch ein Podcast-Tipp. In Polen. Aus dem ARD-Studio Warschau mit Einblicken in unser Nachbarland. zu hören auf allen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek.